Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist heute die Brenda, wie immer. Ich weiß nicht, warum ich gerade selber überrascht war. Hallo Brenda, da bist du
Servus,
wieder.
Servus, grüß dich.
Im Zoom-Fenster unter mir ist unser heutiger Gast und zwar ist das heute der Bernhard. Hallo.
Hallo.
Live zugeschaltet zu uns aus Finnland. Deswegen, ich starte gleich mal mit deiner Vorstellung, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Du bist ursprünglich aus Klagenfurt, lebst jetzt aber mit deiner Frau und deinen Kindern in Helsinki in Finnland. Dort betreibst du eine Coffee Company, und zwar die Good Coffee Company, also ein Kaffeehaus. Vorher hast du eine Bürokaufmannlehre und Matura abgeschlossen und Betriebswirtschaft studiert in Großbritannien und in Spanien. Das Café der Good Coffee Company hast du während der Pandemie eröffnet und es ist ein Sprachcafé. Du röstest deinen Kaffee selber und es ist so ein bisschen österreichische Kaffeehauskultur nach Finnland gebracht. Und damit ist mein Teil auch schon wieder vorbei, weil darum wird es heute in der Folge gehen.
Als Thema haben wir uns für dich überlegt, wie der Kaffeehauskultur von der Bohne bis zum Apfelstrudel oder wie ein Klagenfurter die Wiener Kaffeehauskultur nach Finnland brachte. Wie wir mit Milch und Zucker begonnen haben, war die Verbindung zwischen einem guten Gespräch und Kaffee immer ein Bestandteil. Vielleicht ein Teil der Wiener Seele zum Reden gehört ein Kaffee oder vielleicht auch zwei. Deswegen freuen wir uns heute besonders, einmal über Kaffee zu sprechen, und zwar von der Bohne bis in die Tasse. Du hast ein Wiener Kaffeehaus mit Rösterei, Schnitzel und Apfelstrudel, und zwar in Helsinki. Wir wollen heute mit dir über deinen Weg zum Kaffeehaus sprechen, wie man Kaffeeröster wird und natürlich, wie oft am Tag du fragst, mit Milch und Zucker. Aber wir beginnen wie immer mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ja.
Perfekt. Hotel oder Zelt?
Hotel.
Reden oder zuhören?
Reden.
Welchen Ort wolltest du schon immer besuchen?
Ich glaube, jetzt wollte ich sagen Afrika, aber das stimmt nicht. Ich war ja schon in Afrika. Ja, ich habe nicht eigentlich viel gereist, also geschäftsmäßig, aber vielleicht Nordafrika eigentlich noch nicht. Also ja, das würde mich interessieren.
Was ist der beste Geruch?
Naja, da muss ich wohl sagen Kaffee, wenn er frisch geröstet wird. Das ist also nicht nur ein Witz, sondern in Äthiopien, wo der Kaffee entdeckt wurde, sozusagen, da gehört der Geruch auch zu dieser Kaffeezeremonie dazu. Also es ist also sozusagen, dass man ihn röstet, dass man riecht, wie der Kaffee riecht. Und dann werden auch noch, da gibt noch Weihrauch, kommt dann noch dazu. Also es gehört dann auch noch zur Zeremonie. Also das Riechen gehört sozusagen zum Ganzen, zur Kaffeezeremonie in Äthiopien jedenfalls.
Mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Mit meiner Frau natürlich.
Wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Vielleicht noch kein Kaffee getrunken.
Danke sagen möchte ich.
Ja, also vor allem meiner Familie, muss ich sagen, gerade in diesem Zusammenhang, also nachdem wir das Café eröffnet haben, in der Mitte von einer Pandemie, das war natürlich von Anfang an schwierig. Wir haben viel Unterstützung bekommen von meinen Eltern, aber auch von meinen Schwiegereltern hier in Finnland. Also meine Schwiegermutter macht eigentlich die Sachertorte und den Karottenkuchen, auch jetzt regelmäßig. Also. Und natürlich auch meine Frau, dass sie das unterstützt, also dass wir das Café entwickeln, weil es ist noch immer nicht ganz im grünen Bereich. Also es ist sozusagen ein Team-Effort.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Arbeitsbedingt ist es so, dass ich in der Früh immer den Kaffee, die Espressomaschine kalibrieren muss. Also ich muss schauen, dass der Kaffee so gemahlen ist, dass in 25 Sekunden ein Doppel-Espresso rauskommt. Und wenn das einmal also läuft, dann muss ich das natürlich auch noch kosten. Und dann mache ich normalerweise einen Cappuccino daraus, also einen Cappuccino mit zwei Schuss Espresso, und das ist so mein typischer Kaffee in der Früh.
Perfekt, dann Questions to go gemeistert. Unsere erste große Milch- und Zuckerfrage ist, glaube ich, bei dir besonders spannend. Die lautet nämlich, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Und ich glaube, wir haben wahrscheinlich noch nie einen Gast gehabt, der so viel Kaffee getrunken hat wie du, vermute ich. Deswegen kannst du das beschreiben, wo oder wie und mit wem du den getrunken hast.
Wir haben vor einem Jahr, da war jemand im Café, die hat also für The Blue Bottle gearbeitet in Amerika. Das ist eine Kette. Und die hat sich ja selber auch sehr gut ausgekannt mit dem Kaffee. Und dann hat sie gesagt, sie möchte einen Espresso haben. Habe ich gesagt, na, ich mache dir gleich einen doppelten Espresso, weil der schmeckt besser, weil unsere Maschine eben kalibriert ist für einen doppelten Espresso. Und den hat sie getrunken und sie war wirklich beeindruckt vom Kaffee. Und damals habe ich dann auch einen, noch einen selber gemacht. Und ich glaube, das war so ein besonderer Moment für mich. Also, dass jemand, der vom Metier ist sozusagen und unseren Kaffee trinkt und dann sagt, es ist, ich glaube, sie hat gesagt, es ist wie ein Wein. Also so vielseitig einfach, wenn das richtig gemacht ist. Und das war wahrscheinlich der beste Kaffee.
Aber fangen wir jetzt ein bisschen von vorne an. Du kommst ja nicht so aus dem Kaffee-Business und hast dich dann gewagt, in einer Pandemie ein Wiener Kaffeehaus in Finnland zu öffnen. Und da gibt es natürlich ganz viele Fragen. Magst du uns mal erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, das zu machen und wie die Finnen das so gefunden haben oder finden?
Ja, also das hat eigentlich begonnen mit einem Benefizkonzert in unserer Gemeinde. Also wir haben eine, ich bin ja mit dabei bei einer Baptistengemeinde hier und einer unserer Mitglieder, der Seppo Lechteacho, der ist also seit vielen Jahren in einem Projekt engagiert, da geht es da Kindern zu helfen in Äthiopien, die Brandwunden haben. Und weil es natürlich viele Leute gibt, die noch mit offenen Feuern arbeiten. Jedenfalls haben wir dann ein Konzert organisiert, um das Projekt vorzustellen auch und Geld zu sammeln. Mein Vater hat das dann gesehen, der wollte dann auch was machen. Der hat dann ein Motorradwochenende organisiert in Kärnten, also wo ich zu Hause bin, und mit dem gleichen Anliegen, also um Geld zu sammeln für das Projekt. Daraufhin hat ihn Seppo eingeladen nach Äthiopien. Hat gesagt, Anfang 2020 fahrt er nach Äthiopien und ob die Motorradgruppe mitkommen möchte. Dann hat sich das so ergeben, dass ich halt dann auch habe mitfahren können. Ursprünglich habe ich gedacht, ich kann nicht mitfahren, weil ich muss arbeiten. Dann bin ich aber gerade rechtzeitig entlassen worden und habe dann doch mitfahren können. Und dann war ich halt auch ohne Job. Und also als Ausländer hat man in Finnland oft Schwierigkeiten in den Also im Arbeitsmarkt und auch dann, wenn man, besonders dann, wenn man nicht gut Finnisch spricht. Und deshalb war halt auch ein Anliegen, war Finnisch zu lernen. Aber das halt ausschlaggebende Grund war natürlich Äthiopien und das Projekt und die Frage, ob wir irgendwas nach Finnland bringen können aus Äthiopien, um damit eine Verbindung zu Äthiopien herzustellen. Und da sind wir eben auch auf Kaffee gekommen. Dann haben wir ursprünglich Kaffee auf der Straße verkauft. Also es hat Trike gehabt zum Verkaufen. Aber das war halt auch nicht so vielversprechend. Und ein Freund von mir hat damals wahrscheinlich auch wegen der Pandemie ein Lokal aufgegeben und hat mich gefragt, ob ich das übernehmen möchte. Ja, ich habe das dann halt angenommen. Die ersten 2 Jahre waren sehr schwierig, also auch pandemiebedingt viele also Lockdowns und so weiter. Aber andererseits haben wir auch etwas Unterstützung bekommen vom Staat, also Arbeitslosengehalt habe ich bekommen in der Zeit und auch ein bisschen finanzielle Unterstützung. Aber das Kaffee verkaufen war eben nicht genug. Deshalb haben wir relativ schnell angefangen, auch österreichische Küche anzubieten, also Gulaschsuppe, später Wiener Schnitzel, Kaiserschmarrn, Apfelstrudel. Aber das war auch nicht genug. Dann haben wir angefangen, Sachen zu importieren aus Österreich. Also wir bedienen jetzt 9 verschiedene Biere und Almdudler und auch Wein und Mannerschnitten und noch viele andere Sachen. Aber das war auch nicht genug. Dann haben wir angefangen, Kaffee zu rösten. Also wir haben zuerst eine kleine Röstmaschine gehabt und haben einen Kamin bei der Tür rausgehängt. Aber die Inspektoren von der Stadt waren damit nicht so zufrieden. Aber wir haben dann wieder aufhören müssen damit. Aber wir haben dann eine andere Maschine gefunden, die hat einen Filter eingebaut und das haben wir vor etwa einem Jahr bekommen und damit rösten wir jetzt also regelmäßiger. Und wir haben sogar begonnen, ein paar andere Betriebe zu beliefern. Also es gibt ein Restaurant gegenüber von uns, das kauft von uns den Kaffee ein. Und es gibt ein deutsches Lokal, das heißt Zinnkeller, die kaufen auch von uns Kaffee. Und schließlich war es auch so, dass wir letztes Jahr angefangen haben, mehr zu werben. Also ich habe das vorher nicht so richtig in Angriff genommen. Vielleicht abgelenkt mit anderen Sachen. Aber wir haben mehr Augenmerk darauf gelegt, also Events zu veranstalten mit einer Verbindung zu Wien, also mit der Verbindung zu unseren Produkten, also zum Beispiel eine Bierverkostung oder Kaiserschmarrnverkostung. In Finnland gibt es ein Reisemagazin, das nennt sich Mondo, und die haben im Dezember einen Artikel geschrieben, wie man in Helsinki eine Weltreise machen kann. wenn man 50 verschiedene Restaurants besuchen kann aus aller Welt. Und darunter haben wir sozusagen Österreich vertreten. Und das war für uns ein richtiger Durchbruch, weil das bedeutet ja, dass jemand nicht von uns versteht, was wir anbieten wollen. Und die haben es eben kurz beschrieben, dass es bei uns eben außer Kaffee auch österreichische Küche gibt, von Kaiserschmarrn bis Wiener Schnitzel. Und auch unsere Biere haben sie erklärt, also vorgestellt, dass man das da kaufen kann oder mitnehmen kann. Und ich glaube, das hat, gibt mir das Gefühl, dass wir jetzt also auf der richtigen Bahn sind. Also wenn sich das nur rumspricht, was wir haben, und dass mehr Leute das kennenlernen, dann glaube ich, kommt das in den grünen Bereich.
Ist das Publikum, das bei euch vorbeikommt, sind das quasi eine deutschsprachige Community, also Österreicherinnen, Deutsche, oder hauptsächlich Finnen, die schauen wollen, was das so ist?
Ja, ich glaube, vor allem Finnen schätzen, was wir haben, weil es halt etwas Exotisches ist, etwas, was man sonst nirgends bekommt. Aber wir haben auch viele Touristen eigentlich, also im Verhältnis zu Finnen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir gute Bewertungen haben auf Google Maps. Und wenn man neu ist irgendwo, dann schaut man eben auf Google Maps, wo ein gutes Café ist. Und wenn die gute Bewertungen haben, dann geht man dorthin. Ja, also ich würde sagen, vor allem Finnen schätzen, dass wir etwas anderes anbieten, als man sonst bekommt.
Ich hätte eine blöde Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Und zwar binden Finnen und Finninnen etwas mit Österreich? Also, weil ich frage mich immer, ob diese Wiener Kaffeehauskultur, ob das jetzt eher so eine mitteleuropäische Geschichte ist, oder verstehen Finnen schon noch und sagen, ah, okay, Wiener Schnitzel sagt uns was, Kaiserschmarrn sagt uns was, weil ich könnte jetzt spontan, glaube ich, maximal ein finnisches Gericht nennen. Maximal. Also, wir kennen das Finninnen und Finnen, oder? Kennen die das schon oder sind die einfach nur aufgeschlossen und sagen, probiere ich mal?
Ja, also mir kommt vor, dass die Finnen gewisse Dinge kennen. Österreich ist ja ein beliebtes Urlaubsland, also gerade zum Skifahren sehr beliebt. Also Kaiserschmarrn ist schon etwas, was Leuten was sagt. Also wir haben
Okay.
zum Beispiel eine Kaiserschmarrn-Verkostung gehabt, das erste Mal dieses Jahr eigentlich. Also, und das hätte man schon früher machen können, weil was haben wir zusammen gemacht, in Zusammenarbeit gemacht mit dem finnisch-österreichischen Verein. Das ist ein finnisch-österreichischer, also Freundschaftsverein. Und angesetzt war das, glaube ich, für 6 Uhr am Abend. Und wir haben 25 Sitzplätze ungefähr. Also wenn man wirklich alle Register zieht. Und das war voll. Und dann haben wir noch einen zusätzlichen Termin dann also um 4 Uhr gemacht, damit eben viele Leute, die halt dann nicht um 6 Uhr Platz haben, das ist auch voll geworden. Also wir haben dann zweimal sozusagen voll Haus gehabt, und ich glaube, das ist halt eben ein Produkt, das man sonst nicht kriegt in Finnland, und dass gewisse Leute halt einen Begriff davon haben. Ja. Aber mir kommt vor, das sind eben ganz bestimmte Produkte, also Stiegelbier zum Beispiel, Almdudler, Kaiserschmarrn, Wiener Schnitzel, das sind Sachen, die Leute kennen. Aber dann gibt es vielleicht andere Marken, sage ich mal Wieselburger oder Beuernberg, was wir auch im Sortiment haben, aber das kennen die Leute halt dann nicht.
Wie schaut die finnische Kaffeekultur aus? Also man kennt es von den Italienern, das ist quick, also stellst dich hin, trinkst einen Espresso, gehst wieder weg. Dann die Österreicher, die nehmen sich Zeit, also die haben zuerst den Kaffee und dann irgendwann geht es über zum Spritzer. Wie schaut das in Finnland aus?
In Finnland hat er eine ganz besondere Beziehung zu Kaffee, und ich bin nicht ganz sicher, warum, aber es ist der höchste Konsum von Kaffee auf der Welt ist in Finnland pro Kopf. Das hängt vielleicht mit dem Wetter zusammen, dass es ein bisschen dunkel und kalt ist, und ein bisschen Kaffee hilft halt, also sozusagen über die Runden zu kommen. Die andere Sache ist auch, dass ich glaube, Kaffee war eine Zeit lang entweder verboten oder sehr hoch, also war sehr teuer also Steuern und so weiter, oder vielleicht war irgendwie eine Embargo oder irgendwas. Jedenfalls war es ein Zeit lang ein sehr luxuriöses Produkt. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass es, wenn es dann also erhältlich war, dass es dann weiter angenommen worden ist. Und es ist sogar so, dass im finnischen Recht, also oder im finnischen Gesetz steht, dass man eine Kaffeepause haben muss, also in der Arbeit. Also muss es also eine Pause geben, wo es auch Kaffee gibt, interessanterweise. Und also aus persönlicher Perspektive würde ich sagen, ich kann mich erinnern, wie ich eine Zeit lang bei meinen Schwiegereltern gewohnt habe, und dann habe ich auch Kaffee gemacht für meinen Schwiegervater, und der Kaffee war so ein Anlass, sich hinzusetzen und sich zu unterhalten. Also er ist nämlich auch, also er ist zwar in Pension, aber er schreibt Bücher und ist Fotograf, und ist halt oft also unterwegs oder auf Achse. Aber wenn man Kaffee trinkt, dann setzt man sich hin und dann unterhält man sich. Das ist halt so eine Funktion, die der Kaffee hat in der finnischen Kultur auch.
Wie die Christiane vorhin schon erzählt hast, du kommst ja nicht aus der Kaffeehauswirtschaft oder aus der Gastwirtschaft, sondern aus der Betriebswirtschaft. Wie war das für dich, so ein total neues Feld irgendwie zu ergründen und dich auch mit dem Produkt auseinanderzusetzen und dann auch Kaffee zu rösten? Weil es ja nicht einfach, dass man sagt, ich tue jetzt ein bisschen was zusammenmischen und auf den Knopf drücken, sondern braucht ja auch Wissen. Und wie war da so dein Zugang oder ist dein Zugang dazu?
Zum Kaffee wollte ich auch noch zu erzählen. Das hat sich, meine Liebe zum Kaffee hat sich in Oxford also entwickelt. Auch das, was dadurch, dass ich, also ich hab dort Theologie studiert. Ich habe halt regelmäßig die ganze Nacht aufbleiben müssen, um meine Essays also fertig zu machen. Und dadurch habe ich eine gewisse Liebe zum Kaffee entwickelt, weil der Kaffee relativ praktisch ist dabei. Und es war auch in Oxford, wo mir ein Freund also gezeigt hat, wie man mit einem, also diesem Mokka Maker, also dieser Aluminium Bialetti, genau, also relativ einfach guten Kaffee machen kann. Und das habe ich dann auch damals eigentlich im College habe ich das auch für andere Kollegen gemacht. Also ich war der, der dann also in der Früh einen Kaffee gemacht hat und ausgeteilt hat und auch die Milch habe ich aufgewärmt dort. Ich habe also damals schon angefangen, Kaffee zu servieren sozusagen.
Wobei man jetzt kurz in die Geschichte, also wir haben ja, unsere Verwandtschaftsverhältnisse überschneiden sich ein bisschen und beide unsere Verwandtschaften kommen aus Irland und England. Und da muss man schon sagen, die sind jetzt nicht so bekannt für guten Kaffee.
Ja, stimmt, das D ist eigentlich die
Ja,
Sache.
die können Tee, Kaffee eher nicht so.
Mir hat Kaffee auch nicht gut geschmeckt früher, aber also die Bialetti war eben für mich der Zugang dazu, dass ich das selber machen kann und dass es dann doch ein bisschen besser schmeckt oder anders schmeckt. Und ja, so hat sich das entwickelt. Und die andere Sache, die ich in Oxford gemacht habe, war, ich habe gern für Freunde gekocht. Und zwar teilweise auch deshalb, weil das Kochen einfach ein totaler Bruch war für mich mit der normalen Routine. Also eine normale Routine war Frühstücken am Computer sitzen, dann Mittagessen am Computer sitzen und so weiter. Und Kochen war halt für mich so ein Bruch, weil da muss man mal ins Geschäft gehen, da muss man Zutaten suchen, muss man ein Rezept suchen, dann muss man das also daran arbeiten, die Rezepte, also alles richtig herrichten und also und dann hat man noch das Vergnügen, das mit Leuten zu teilen und die genießen das dann auch. Und ich würde sagen, da war schon sozusagen ein früher Ansatz, was die Gastronomie angeht. Also wenn dir das selber Spaß macht, das Kochen und das für andere Leute machen, das war sozusagen ein früher Hinweis darauf. Eine andere Sache, die man in Oxford natürlich lernt, ist, dass wenn man etwas nicht weiß, dann geht man in die Bibliothek und holt sich die Bücher dazu und liest sich ein. Und so ist es auch in gewisser Weise da gewesen. Ich habe meine Mutter gefragt, wie man Gulaschsuppe macht. Die hat mir ein Rezept geschickt. Dann habe ich also wegen Kaiserschmarrn, also ich habe so ein Kochbuch gekauft von Plachuta, also Wiener Küche, und dort eben ein paar Rezepte rausgeholt. Dann habe ich auch noch das Glück gehabt, also wir organisieren ja bei uns Sprachcafés, also für Leute, die Finnisch lernen wollen. Und wir haben dadurch also einen relativ hohen Durchlauf von Leuten, die kommen ins Café, um also Finnisch zu üben. Und einer davon hat dann gesagt, er würde gerne ein Praktikum bei uns machen. Das gehört zu seinem Finnischkurs dazu. Und das war also ein Koch aus Argentinien. Und der hat mir dann gezeigt, wie man also Wiener Schnitzel macht. Ich meine auch das Filetieren, wie man das Fleisch einfach, das war mich so insofern lustig, wenn man es, ich wollte Wiener Schnitzel machen, ja. Ich bin zum Fleischer gegangen und habe so ein großes Riesenstück Fleisch gekauft und das in den Kühlschrank gegeben. Ich habe keine Ahnung gemacht, wie man das, was man da macht. Und dann kommt jemand rein und sagt, er ist ein Koch und er möchte bei uns so also ein Praktikum machen. Und der hat mir dann gezeigt, wie man filetiert und wie man. Also, das sind dann so andere Sachen, die passieren und mit denen man dann weiterkommt.
Ich stelle jetzt mal die zweite große mit Milch und Zucker Frage, und zwar ist das, was kann man von dir lernen? Und das finde ich immer sehr praktisch, die Frage, weil dann kann ich sagen, was ich glaube, was man von dir lernen kann. Und also wenn man dir schon zugehört hat, ist es sicher eine Liebe für Gastronomie und Gastgeber sein und auch einen Mut zu haben, was zu probieren, was nicht der einfachste Weg ist. Was würdest du sagen, was man von dir lernen kann?
Ich muss dazu sagen, dass ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge, ja? Weil wenn das Café nicht richtig läuft, dann habe ich das Gefühl, ich habe es noch nicht erreicht, ja? Ich habe noch nicht geschafft, was ich schaffen sollte, dass man sagen kann, ja, so macht man es, ja. Aber, und ich würde, wenn mir selber Ratschläge geben würde, dann würde ich sagen, ein bisschen weniger Risiko eingehen, wäre nicht schlecht. Also, weil man, zu viel auf einmal ist halt auch nicht immer so gut. Ja, also ich glaube, für mich ist halt das mit der gewissen Leidenschaft verbunden, also das Kochen und auch das Kaffee machen. Und Leidenschaft bedeutet ja, dass man bereit ist zu leiden, unter Anführungszeichen, um etwas richtig zu machen. Weil man kann natürlich einen Wiener Schnitzel auch einfach irgendwie so machen. Man geht ins Geschäft und kauft sich vielleicht in Finnland ist das sehr üblich, also vom Schwein. Also das kriegt man vielleicht billiger und schneller und einfach. Aber wir wollten es eben so machen, wie man das in Wien kennt oder wie sich das in Wien gehört. Und das bedeutet eben, dass man zum Fleischer geht und das bestellt und das dann selber macht. Aber andererseits hat man dann dafür wieder etwas, was die Leute beeindruckt oder würde ich sagen, das ist was Besonderes oder wo man dann halt auch in eine Zeitschrift reinkommt, sozusagen, ja, weil man eben etwas so macht, wie das dort ist.
Authentisch bleibt.
Also, dass man halt das macht, was notwendig ist, um es richtig zu machen.
Worüber wir eigentlich noch gar nicht so gesprochen haben, warum hast du gesagt, na, du machst ein Wiener Kaffeehaus, warum nicht einfach ein Kaffeehaus, bei dem gibt es Kaffee und Kuchen? Warum wolltest du diesen Fokus auf Österreich legen?
Es ist sogar so, dass ich die Idee zum Wiener Kaffeehaus eigentlich schon viel früher gehabt habe. Wir haben in Spanien, wie ich dort studiert habe, so ein Projekt machen müssen. Also, was für eine Firma würdest du eröffnen, wenn du in Spanien bist? Und da habe ich also auch die Idee vorgestellt, ein Wiener Kaffeehaus in Spanien zu machen. Weil die Idee war halt teilweise halt auch, weil ich ein paar Rezepte gekannt habe und ich mir gedacht habe, man kann da ja möglicherweise gut Geld verdienen, wenn man etwas Exotisches anbieten kann, was aber von den Zutaten her nicht viel kostet, wie zum Beispiel Palatschinken oder Kaiserschmarrn. Aber ich habe da schon sehr unterschätzt, was das Volumen angeht. Also man muss unheimlich viele Palatschinken verkaufen oder Kaiserschmarrn, dass sich das dann alles rechnet. Aber diese Idee, dass das Wiener Kaffeehaus etwas Besonderes ist oder etwas ist, wo man etwas anderes anbieten kann, auch in einem Markt, wo es sehr viel gibt, weil also in Madrid gibt es ja auch für alle möglichen Cafés. Das war sozusagen schon mal da. Und dann war ich glaube 2016 war ich auf einem Zug nach Moskau, also vom Flughafen zur Stadt. Und da war, glaube ich, das hat geheißen Vienna Express, also der Kaffee, den sie dort serviert haben. Und das war für mich auch so ein Hinweis darauf, dass die Wiener Kaffeehauskultur durchaus etwas ist, was man kennt oder wovon man gehört hat. Und was halt insofern etwas ist, was man anbieten kann oder woraus man was machen kann. Und ein weiterer Faktor, gerade der für uns wichtig ist, ist, dass das Wiener Kaffeehaus ja auch dafür bekannt ist, dass man was essen kann. Es ist also gleichzeitig ein Restaurant oder man kann ein Bier trinken oder einen Wein trinken. Und damit, das macht es für uns wieder ein bisschen leichter, Umsatz zu machen, weil wir eben auch österreichische Produkte importieren, weil wir also wir können sowohl eine authentische Erfahrung anbieten, die eben verschiedene Elemente beinhaltet, aber auch unseren Umsatz etwas erhöhen, dadurch, dass wir eben verschiedene mehr Produkte anbieten können.
Ich habe auch so ein bisschen ein Erlebnis mit einem Wiener Kaffeehaus. Und zwar war ich vor vielen, vielen Jahren auf einer Uni-Exkursion in New York bei den Vereinten Nationen. Und es war schon im Bereich, wo nur Mitarbeiterinnen reinkommen. Und da gab es ein Kaffeehaus, das wir nie so beachtet haben, bis er seinen Vortrag nochmal erzählt hat, dass das einzige Kaffeehaus in ganz Manhattan ist, wo man rauchen darf drinnen. Und wir haben gesagt, na, da sind wir
Ja.
doch gleich dabei.
Okay.
Und das war das Wiener Kaffeehaus. Und das hat es für die ausgemacht, weil mein Wiener Kaffeehaus damals in Manhattan im Gebäude drinnen rauchen konnte. Alles andere war nicht wienerisch. Es war kein Kaffee wienerisch, nichts.
It's okay.
Ich habe mir deine Website ein bisschen angeschaut und habe es auch total witzig gefunden, dass ihr auch diese Wiener Kaffeehaus-Spezialitäten anbietet. Die in Wahrheit ich zum Beispiel gar nicht kenne. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß nicht, was da drinnen ist. Wie viel hast du dich damit auseinandersetzen müssen? Und gibt es einen Kaffee, den du entdeckt hast, wo du gesagt hast, boah, eigentlich gute Geschichte. Trinke ich selber gern.
Ja, also du meinst jetzt die Kaffeerezepte, die wir
Ja,
haben
genau,
im Kaffee.
ja.
Ja, so besonders der Wiener Eiskaffee ist etwas, was ich nicht gekannt habe persönlich. Also das machen wir und das ist auch sehr beliebt. Also das halt ganz was anderes ist, als was man sonst bekommt. Dann ist auch der Franziskaner ganz beliebt. Also Also
Ja,
das
wie
ist ein
geht?
Gabbertal, genau. Das ist ein Cappuccino, kann man sagen, mit zwei Schuss Espresso und dann Schlagsahne obendrauf. Ein weiterer Kaffee, der ganz interessant ist, ist die Wiener Kaisermelange. Das ist also ein Eigelb und Cognac und Honig und Kaffee und Schlagsahne obendrauf. Und das ist also für, das wird also regelmäßig bestellt auch. Also, weil das halt was ganz Besonderes ist. Also, das kriegt man sonst nie.
Ja, also Kaisermelange habe ich auch noch nie gehört, aber es klingt interessant.
Wäre spannend, ob die in Äthiopien bei der Kaffeezeremonie, was die denken, wenn du sagst, so, jetzt machen wir Wiener Kaisermelange mit Ei und Cognac.
In Äthiopien würde ich mich nicht trauen, Kaffee zu rösten. Die machen das ja schon seit 500 Jahren oder so.
Und
Aber.
hast du Kaffeerösten auch dort gelernt oder hast du es dir dann angeeignet in Finnland mit dem Equipment, das es in Finnland gibt?
Ja, also ich habe dann ein Buch gesucht über das Thema. Also ich habe das wahrscheinlich gegoogelt und es gibt nicht sehr viele Bücher, aber das war eben ein Buch besonders für Röster und das habe ich durchgearbeitet und auf der Basis habe ich dann experimentiert mit dem Equipment, das wir haben. Wir haben vorher einen Automaten gehabt und der hat also den Kaffee automatisch geröstet. Also man hat nur auf den Knopf gedrückt und der hat dann also eine gewisse Temperatur, einen Graph, also das kann man sich grafisch vorstellen. Also es muss eine gewisse Erhitzung geben und dann wird es wieder abgekühlt. Und auf der Basis habe ich dann die ersten Rezepte gemacht. Also ich habe mir angeschaut, wie hat die andere Maschine geröstet, was für Temperaturen waren da. Und dann habe ich das ein bisschen nachvollzogen mit unserer Maschine. Dann habe ich auch ein bisschen Feedback bekommen vom Hersteller. Also ich habe sie angeschrieben, ob sie mir Tipps geben können. Und dann letztlich trinke ich ja den Kaffee selber die ganze Zeit. Also wir rösten den, der kommt in die Maschine, dann trinke ich den. Und ich merke auch, wenn da was nicht stimmt. Ja. Und dann kann man eben das Rezept ein bisschen justieren. Aber ich würde sagen, wir folgen sozusagen dem Rat mehr oder weniger von dem Buch, das ich da gelesen habe.
Wann hast du den ersten Kaffee, den du selber geröstet hast, getrunken und gesagt, okay, ja, der ist jetzt gut? Wie lange hat das gedauert?
Wir haben ja mit dem Automaten angefangen, da war der Kaffee eigentlich schon in Ordnung. Also der Kaffee, den da produziert wurde, war in Ordnung. Ich möchte auch dazu sagen, dass Kaffee am besten eigentlich schmeckt, wenn er relativ frisch ist. Ich habe da verschiedene, es gibt Leute, die haben mir gesagt, du musst eine Woche warten oder 2 Wochen warten, aber die Äthiopier selber, die trinken den Kaffee immer gleich. Also man röstet den Kaffee in einer Pfanne und dann wird er auch sofort vorbereitet und getrunken. Ja, also ich würde sagen, dass ein frischerer Kaffee etwas wilder ist. Also es ist so, dass er mehr Spektrum hat. Wenn man länger wartet, dann beruhigt er sich sozusagen. Aber man kann ihn eigentlich sofort trinken und das war auch das erste Feedback, glaube ich, das wir bekommen haben, wie wir den selber geröstet haben mit dem Automaten. Also ein Kunde hat gesagt, this coffee tastes wild. Schmeckt wild. Mir kommt vor, dass wir am Anfang, wie ich die Maschine bekommen habe, vor einem Jahr etwa, da hat der Kaffee ganz gut geschmeckt. Dann haben wir einen neuen Kaffee bekommen im September relativ spät und ich habe dann sehr schnell also versucht, also Kaffee nachzuproduzieren und auch für Kunden zu machen. Und ich glaube, da sind ein paar Fehler passiert. Also einfach die Umstellung ist ein neuer Kaffee. Die Rezepte sind nicht ganz angepasst und das habe ich dann selber auch gemerkt, also dass der Kaffee nicht ganz in Ordnung war, aber mittlerweile ist er, glaube ich, wieder in Ordnung.
Ich glaube, also jetzt guten Kaffee zu kaufen und auch gerösteten Kaffee von einer kleinen Rösterei zu kaufen, ist ja so ein Ding im Moment. Also zum Beispiel auch, wenn ich irgendwo hinfahre, ich nehme immer eine Packung mit von einer kleinen Rösterei irgendwo, weil ich finde, das ist ein bisschen ein Ausdruck von der Gegend dort. Hast du irgendwie Tipps, auf was man schauen kann und wie man auch ein bisschen so, auf was man schauen sollte bei Kaffee, den man kauft, geröstet? Also mein Prinzip ist immer, ich gehe mir hin und sage, ich möchte bitte einen milden Kaffee, der nicht sauer ist. Und jetzt frage ich mich, ob das eine gute Beschreibung ist oder ob ich das besser machen könnte.
Ich bin auch ein bisschen neu in dem Bereich und ich trinke auch immer unseren eigenen Kaffee. Also ich habe insofern vielleicht eine gewisse Limitierung, also werde ich mich nicht so auskennen, was viele verschiedene Kaffees angeht. Aber ich würde empfehlen, dass man sich einen Doppel-Espresso bestellt. Also ich gehe mal davon aus, dass andere Kaffeehäuser auch ihre Maschine nach dem doppelten Espresso kalibrieren, weil der doppelte Espresso müsste dann sozusagen der Kaffee so sein, wie er sein sollte. Und dann den einmal probieren. Ein Doppel-Espresso ist natürlich sehr intensiv. Also das ist nicht unbedingt etwas, was ich mir also geben möchte immer, ja. Also, aber um einen Eindruck zu bekommen, wie gut der Kaffee ist, ist es natürlich, das ist so die, glaube ich, die Industrienorm. Also sage ich jetzt einmal. Dann auf Frische ist es wichtig zu achten, weil Kaffee eben relativ schnell an Qualität verliert. Und das ist normalerweise immer angeschrieben. Das wären so meine Empfehlungen. Und dann vielleicht einfach verschiedene Röstegrade ausprobieren, um zu festzustellen, was einem schmeckt.
Stimmt, dass es ein hoher Röstgrad bitter macht im Kaffee, oder ist das falsch?
Ich glaube schon, also wobei das auch ein bisschen mit der Herstellung zusammenhängt. Also wenn der Kaffee zum Beispiel nicht gut kalibriert ist, dann kann er auch dadurch sauer sein. Also es muss nicht unbedingt die Röstung sein, die sauer ist. Grundsätzlich sage ich gerne den Kunden, das ist eine Geschmackssache. Also das sollen sich, ich möchte nichts vorschreiben. Aber wir haben das Restaurant gegenüber von uns, die kaufen immer die leichte Röstung, weil das ihnen schmeckt oder es gut mit ihrem Konzept zusammenpasst. Und wir haben insgesamt 5 verschiedene Röstgrade. Und es ist so, dass wenn man, je dunkler man röstet, desto mehr röstet man eben alles weg. Also wenn man das jetzt extrem formuliert, am Ende ist nur noch Kohle übrig, wenn man extrem röstet, ja. Und dann ist halt die Frage, wie weit möchte man gehen mit dem Rösten, weil man verliert ja dadurch gewisserweise an Geschmack. Und so, wenn man röstet, es gibt also 2 Cracks. Das ist so ähnlich wie bei Popcorn. Also wenn Popcorn eine gewisse Hitze erreicht, dann explodiert es. Und beim Kaffee ist es so ähnlich. Es ist ja auch ein Samen von einer Frucht. Und es gibt aber 2 Cracks, also den ersten und den zweiten. Der erste markiert sozusagen eine leichte Röstung und der zweite markiert eine dunkle Röstung. Ich habe gehört, also ein Röster in Finnland hat mir erzählt, dass viele von den größeren Röstereien beziehungsweise von den größeren Ketten, die rösten gern über den zweiten Crack hinaus, weil man dadurch eine höhere Konsistenz hat, also weniger Variation, und gerade wenn man eine Marke sein möchte und man möchte, dass die Kunden immer die gleiche Erfahrung haben, dann röstet man über den zweiten hinaus. Und nach dem Buch, das ich gelesen habe, ist eine Wiener Röstung kurz vor dem zweiten Crack. Das heißt, man geht also nicht so weit, dass es sehr vereinheitlicht ist, aber man geht relativ weit, also bevor dem zweiten Crack. Und das ist vielleicht die goldene Mitte, weil man holt eben viel aus dem Kaffee raus, aber eben nicht, man geht eben nicht so weit damit. Und das ist, was wir verwenden für unseren Espresso und was wir auch unsere Wiener Röstung nennen bei uns im Kaffee.
Hat sich die Art und Weise, wie du woanders Kaffee trinkst, verändert, seit du selber Kaffee röstest?
Ich bin ein schwieriger Kunde geworden. Wobei ich halte das normalerweise, also für mich, also ich wenn ich, gerade bei Ketten ist mir aufgefallen, dass das oft nicht so richtig gemacht wird. Also, dass man das nicht so darauf aufmerksam, Augenmerk drauf legt. Also, ist es wirklich gut kalibriert? Ist es wirklich gut aufgewärmt? Also, die Milch. Und vielleicht einfach auch mehr eine Liebe zum Espresso, weil das eben das ist, womit ich die ganze Zeit arbeite und was ich dann halt auch probieren möchte, wenn ich woanders hingehe.
Wir hatten mal eine Gästin, die ein Restaurant hat und die hat uns dann erzählt, dass es Lokale gibt, wo sie reingeht und sagt, da trinke ich definitiv keinen Kaffee, sondern da greife ich gleich zum Schnaps.
Ich freue mich ja auch, wenn der Kaffee nicht so gut ist bei den großen Ketten, weil dann habe ich das Gefühl, wir haben eine Chance. Also wir können was Besseres anbieten.
Dann stelle ich dir mal die dritte große Milch- und Zuckerfrage, die da lautet, was bringt dich zum Lachen?
Ich würde gerne sagen Humor, aber das ist dann leider so offensichtlich. Ich würde sagen, wenn man etwas nicht erwartet, also wenn etwas ganz anders kommt, als man sich das erwartet, das ist ja auch im Humor oft so, dass man irgendwie in eine Richtung denkt und dann kommt es doch ganz anders.
Wie geht's dir, wenn du in Wien oder in Österreich ins Kaffeehaus gehst und sagst, einen Cappuccino bitte, und die sagen drauf, mit Schlagsauce oder ohne? Wie findest du das?
Ich muss ja sagen, ich gehe nach Wien, um zu lernen. Insofern will ich mir das dann gleich notieren. Also das mache ich übrigens wirklich. Also wenn ich auch in Restaurants gehe, ich fotografiere die Speisekarten und schaue, ob es da noch was gibt, was wir anders machen können oder dazugeben können. In Finnland ist Schlagobers relativ selten, also beim Kaffee. Also das ist was Besonderes. Als sozusagen Barista würde ich sagen, Schlagobers gehört nicht dazu, zu einem Cappuccino.
Du hast ja vorher, oder wir haben auch schon vorher ein bisschen angeschnitten, den Teil von eurem Café, das Sprachcafé. Also, dass Leute zu euch kommen, um Finnisch zu sprechen. Also ich habe jetzt mehrere Fragen. Wie gut kannst du Finnisch? Wie lange hat das gedauert? Wie schwer ist es zu lernen? Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass das, weil das ist eigentlich ein extrem cooles Konzept, dass du einen Ort hast, wo du hingehen kannst, um die Sprache von dem Land, wo du bist, einfach zu verbessern. Und ich glaube, ihr macht ja nicht nur Finnisch, sondern auch Deutsch und noch ein paar andere.
Schwedisch, ja.
Genau, Schwedisch.
Ich habe ja in Spanien studiert und teilweise dadurch sehr gut Spanisch gelernt, also in relativ kurzer Zeit. Und ich war deshalb guter Dinge, also wie ich nach Finnland gekommen bin und gedacht habe, in ein paar Jahren werde ich das wohl auch lernen. Es war allerdings so, dass die Freundin, für die ich nach Finnland gekommen bin, mit der wir haben dann Schluss gemacht und dadurch war also die Motivation, Finnisch zu lernen, dann wieder weg. Und ich habe auch nie erwartet, in Finnland zu bleiben. Ich habe immer so einen Horizont gehabt, so 1, 2 Jahre und dann gehe ich woanders hin. Dann später habe ich meine Frau kennengelernt. Wir haben jetzt 2 Kinder. Ja, also mit der Zeit ist mir dann klar geworden, okay, ich muss die Sprache lernen. Und es war gleich 2018, dass ich mich wirklich dahinter geklemmt habe. Und ich sagte, jetzt muss ich es wirklich lernen. Ich habe auch einen Test gemacht, den man machen muss, um die Staatsbürgerschaft zu beantragen in Finnland. Also das habe ich zwar nicht beantragt, aber ich wollte einfach mal das Niveau haben. Und ich würde sagen, Finnisch ist insofern schwierig, weil man keine Eselsbrücken hat. Also wenn man zum Beispiel Englisch kann, dann kann man eigentlich auch viele Sachen in Spanisch erraten, weil Englisch hat eigentlich sehr viele lateinische Wörter. Und es gibt dann eben eine gewisse Anzahl von Wörtern, die kann man erraten. Spanisch hat auch den Vorteil, dass es relativ, wie soll ich sagen, einfach ist, die Grammatik. Es gibt gewisse Regeln, die eigentlich fast immer zutreffen. Und Finnisch ist halt ein ganz andere, die Sprache funktioniert einfach ganz anders. Und man hat einfach, das ist so, man hat irgendwie diese Brücken nicht. Und das macht es das Gehirn, glaube ich, schwer, die Sprache zu lernen. Es ist zum Beispiel so, dass wir ja verschiedene beschreibende Wörter in Deutsch einzeln sind. Also ich gehe in mein Haus. Ja, das sind verschiedene Wörter. Aber in Finnisch ist es eben, mein Haus kommt in das Wort Haus hinein. Und ihn kommt in das Wort Haus hinein. Und dadurch kann ein Wort sehr lang werden, weil es beschreibt eben, ob es mein Haus ist oder dein Haus, ob man reingeht oder rausgeht. Und das ist so, als würde man Lego spielen mit Teilen, die sich ändern, ja. Und das macht es halt sehr anstrengend. Das Café habe ich auch teilweise deshalb eröffnet, weil ich gedacht habe, ich werde jeden Tag Kontakt haben mit Kunden, ich werde mich unterhalten können und ich werde auch halt jeden Tag also lernen. Ich muss auch die Wege auf Finnisch machen, also wenn ich irgendwas beantragen muss oder das muss ich auch auf Finnisch machen. Und ich würde schon sagen, das hat auch viel geholfen. Aber ich bin noch immer nicht ganz auf dem Niveau, wo ich gerne wäre. Wenn man jetzt sagt, ich bin 22 Jahre in Finnland gewesen, dann hat es bis jetzt einmal 22 Jahre gedauert. Also da wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis ich ganz sattelfest bin. In Finnland geht es halt vielen Leuten so. Und mir ist es ein Anliegen, Leuten zu helfen, die in einer ähnlichen Situation waren wie ich. Also deshalb ist es mir auch wichtig, dass wir solche Sachen organisieren wie das Café auf Finnisch, wo Leute eben Finnisch üben können. Was auch noch dazu kommt, ist, dass die Finnen im Allgemeinen sehr gut Englisch können. Und das hat halt den negativen Effekt, dass sie sofort auf Englisch wechseln. Während in Spanien war das nicht der Fall. Da hat man sozusagen Spanisch sprechen müssen. Aber in Finnland muss man eben nicht Finnisch können, weil man eigentlich fast überall mit Englisch durchkommt. Und das Sprachcafé hat halt auch den Vorteil, dass es wirklich dezidiert für Finnisch ist. Da kann man mit einem Finnen reden und der muss jetzt also auch Finnisch reden. Und das funktioniert dann.
Man sagte bei uns, beim Reden kommen die Leute zusammen. Ist es auch etwas, was dein Café ist oder euer Kaffeehaus und auch der Sprachcafé, das auch fördert, auch für dich, dass du einfach neue Leute kennenlernst, neue Eindrücke von Finnland erlebst, aber auch umgekehrt, dass Leute, die zu euch ins Kaffeehaus kommen, auch einen anderen Teil der Welt, nämlich Österreich in dem Fall, kennenlernen und Äthiopien über den Kaffee.
Ja, also für mich war das eine Sache, die ich sozusagen vom Wiener Kaffee gelernt habe, ist diese, dass das Kaffeehaus ist auch eine Institution, wo Leute zusammenkommen. Also zum Beispiel der Wiener Kreis hat sich im Kaffeehaus getroffen. Und also das war für mich immer auch so eine Idee, also was zu einem Wiener Kaffeehaus sozusagen dazugehört, ist, dass es eine Plattform ist, um Leute zusammenzubringen. Wobei es war halt auch so, dass wir mitten in der Pandemie eröffnet haben und uns überlegen haben müssen, wie können wir Leute hier reinkriegen, weil einfach sehr, sehr wenig los war. Und wir haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, entweder mit Spanisch oder Französisch angefangen. Also ich spreche Spanisch sehr gut, Französisch kann ich auch etwas. Und es war halt so etwas, ein Hobby von mir, das ich gedacht, könnte man im Café umsetzen, ja. Weil so wie ich gerne mal Spanisch spreche oder mal Französisch üben möchte, gibt es vielleicht andere, die das machen wollen. Und das ist dann also sehr gut angekommen. Aber wir haben dann festgestellt, dass Finnisch einfach sehr viel beliebter ist und notwendiger ist. Und wir haben deshalb jeden Tag Finnisch. Also jeden Tag um 3 gibt es Kaffee auf Finnisch. Und dann haben wir auch einen Kaffee auf Schwedisch. Schwedisch ist auch eine offizielle Sprache in Finnland. Und wenn man zum Beispiel die Staatsbürgerschaft haben möchte, kann man das auch über Schwedisch machen. Also man kann
Okay.
entweder über Finnisch oder über Schwedisch, also die Staatsbürgerschaft bekommen. Und dann haben wir auch Kaffee auf Deutsch. Und da geht es mir halt auch etwas darum, sozusagen die Brücke in die andere Richtung zu schlagen. Also so wie wir sozusagen Ausländern helfen, Finnisch zu lernen, so helfen wir auch Finnen, also Deutsch zu lernen. Und es gibt uns auch gewisserweise eine Plattform, um Dinge von unserem Café vorzustellen. Also zum Beispiel den Kaiserschmarrn-Verkostung oder eine Bierverkostung, die bewerben wir dann halt auch über, also diese Gruppe, die wir haben, also für die Leute, die Deutsch üben wollen.
Was heißt mit Milch und Zucker auf Finnisch?
Es ist so, mir kommt vor, die Finnen trinken fast keinen Zucker. Also es ist selten, dass sie
Okay.
Zucker wollen. Aber ich würde sagen, Kahvi Maidola heißt also Kaffee mit Milch. Und würde ich nur annehmen, Kahvi Maidola, ja, Socarilla, also Kaffee mit Milch und Zucker.
Ich werde das jetzt nicht probieren zu putschern.
Wir haben ja diesen Podcast so genannt, weil das ja bei uns so eine Frage ist, trinken Kaffee mit Milch und Zucker, die man so stellt, wenn man jemanden ein bisschen kennt, aber nicht so gut. Und es ist so ein Kennenlernen auch, zu fragen, wie man Kaffee trinkt. Was wäre das Äquivalent dazu in Finnland, glaubst du? So eine Kennenlernfrage. Es
Kennenlernfrage.
muss aber nicht auf Finnisch sein. Wir würden es gerne verstehen auf
Ja.
Deutsch.
Ja. Was besonders ist an der finnischen Kultur, ist auch, dass die Leute eigentlich sehr zurückhaltend sind und dass man die Privatsphäre schätzt oder respektiert. Also, das gibt so einen Witz, dass die Finnen froh waren, wie Corona vorbei war, weil jetzt können sie endlich wieder 5 Meter Abstand nehmen und nicht 1 Meter, oder? Es ist eher selten, dass man sich irgendwo dazusetzt und ein Gespräch beginnt. Also es kommt schon vor, also dass man mit jemand, den man nicht kennt, ins Gespräch kommt, aber das ist sehr selten. Aber es ist auch etwas, was mir eigentlich abgeht an Österreich. Also wenn mich Leute fragen, also fehlt dir was aus Österreich? Und im Allgemeinen kann man sich eh nicht beklagen, es ist eh alles in Ordnung, aber es ist halt viel schwerer, Leute kennenzulernen, weil einfach diese Distanz, diese soziale Distanz dazugehört. Und das ist auch wieder etwas Schönes am Sprachcafé, weil das reduziert einfach diese Barrieren. Weil, also zum Beispiel im Sprachcafé, es war das 20-jährige Jubiläum vom 9-11, ja. Und da war eine Dame da, die war aus dem amerikanischen Militär. Also, da war jemand da aus Iran, Irak, Entschuldigung, der so also Flüchtling ist in Finnland. Und ich habe gesehen, wie sie zusammen reden und er erklärt ihr, wie man Arabisch schreibt, also von rechts nach links und wie bestimmte Buchstaben. Und das war für mich sehr berührend, also dass Leute zusammenkommen, weil sie Finnisch lernen und die anderen Barrieren, die vielleicht sonst da sind, keine Rolle spielen. Und das ist halt was Schönes an diesen Sprachcafés, weil man ist sozusagen, man hat das gleiche Ziel. Also wenn ich auf dem Bus jemanden fragen würde, wo bist du? Und er schaut irgendwie wie ein Ausländer aus, dann kann das so vorkommen, als möchte ich als wäre das so gemeint. Also du gehörst ja nicht hierher, so auf die Art. Aber wenn man in einem zusammensitzt und man versucht, Finnisch zu lernen, dann erzählt jeder, woher er ist. Dann ist das nicht mehr so eine Barriere. Aber um ein Gespräch zu beginnen mit jemandem, den ich nicht kenne, dann müsste ich mir was Genaues überlegen. Vielleicht einen Witz oder so. Das würde vielleicht gehen, damit man sozusagen das Eis bricht oder dass man sieht, aha, kann ich da noch was?
Kommt er weiter?
Geht das, genau. Das sind so die Situationen, wo wir Finnen mit mir angefangen haben zu reden. Die machen irgendwann ein lustiges Kommentar über etwas oder einen Witz.
Ich stelle mal die vierte große mit Milch und Zucker Frage. Und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2030. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Ich habe sogar einmal so ein Buch über Marketing gelesen und habe mir aufgeschrieben, was ich mir selber sagen würde, also in 5 Jahren, aber das ist schon etwas älter. Was ich mir wünschen würde, ist natürlich, dass es mit dem Rösten wesentlich besser geht. Also wir rösten ja mit einem sehr kleinen Format. Also wir rösten, unsere Maschine röstet 2 Kilogramm pro Batch. Also da kann man nicht sehr viel machen. Was ich mir natürlich wünschen würde, damit wir eine Verbindung nach Äthiopien herstellen können, dass wir in so einem Maß auch rösten können, dass wir wirklich aus Äthiopien importieren können. Also das würde ich mir wünschen. Dann würde ich mir wünschen, dass das Café einfach wirtschaftlich so gut läuft, dass wir verschiedene Locations aufmachen können. Also dass wir das, was wir hier machen, halt auch woanders machen können. Wahrscheinlich das Wichtigste wäre der Café, also dass wir diese Verbindung nach Äthiopien herstellen können, die wir uns gewünscht haben. Und das bedeutet natürlich, dass man eine relativ große Menge einkaufen muss, dass man das herbringen kann. Aber vielleicht geht es ja auch dadurch, dass man mit anderen Röstereien zusammenarbeitet, die auch Interesse haben an dem.
Was bräuchte es dafür? Also abgesehen von vielleicht einer Zusammenarbeit mit anderen Röstereien, was bräuchte es dafür, dass ihr direkt von Äthiopien das importieren könnt?
Man muss dann einen Container mehr oder weniger kaufen. Also die Menge ist schon sehr groß und man braucht dann dafür auch ein Lager, dass man das eben halten kann und auch die Mittel, das zu vertreiben. Also dass man das eben an die verschiedenen Röstereien liefern kann, die Interesse haben daran.
Aber wenn du so in die Zukunft blickst, siehst du eigentlich deinen Job mehr in der Kaffeerösterei oder mehr im Café als in der Gastronomie?
Ich glaube wahrscheinlich eher im Café. Die ursprüngliche Idee war ja, eine Brücke zu schlagen nach Äthiopien und dadurch also auch das Projekt zu unterstützen. Ich glaube, dass das, wenn man es nur hinkriegen, aber es ist natürlich ein Riesenprojekt, also weil man muss eine gewisse Infrastruktur haben, man muss auch das Kapital haben, dass man das machen kann. Es ist halt leider so, dass die Gastronomie ein relativ schwieriges Geschäft ist, weil man hat auf der einen Seite die Kosten von den Lebensmitteln und die steigen. Und besonders wenn man also auch Qualität setzt, dann ist es mit gewissen Kosten verbunden. Vom Preis her kann man auch nicht so viel machen. Also man kann ja nicht beliebig viel verlangen für das Essen. Und Arbeitszeit ist halt auch teuer in Finnland. Also wenn ich jemanden einstellen muss, um zu kochen, dann, also es ist schwierig, nur damit zu wachsen, also wenn man nur Gastronomie macht. Ich glaube, Kaffee hätte halt den Vorteil, dass es sowohl ein Wachstumspotenzial hat, also dass man also das Geschäft wirklich also dadurch wesentlich wachsen könnte, wenn wir also importieren können. Aber es würde uns gleichzeitig halt auch diese Verbindung zu Äthiopien geben und Möglichkeiten, das Projekt zu unterstützen.
Dann würde ich sagen, für heute sind wir am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank schon mal, dass du da warst. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest, falls sie sich ein Bild machen wollen von dem Café?
Also unsere Website lautet thegoodcoffee.co, also CO. Dort findet man die Daten von unserem Lokal und ich würde mich natürlich freuen, wenn jemand aus Wien bei uns vorbeischauen würde, wenn er oder sie in Helsinki ist. Und die Adresse ist Erkinkatu 33 in
Ich habe jetzt
Helsinki.
nebenbei nämlich die ganze Zeit die Homepage offen gehabt und auch die Google Maps. Und es schaut wirklich wahnsinnig nett aus. Also sollte es mich irgendwann mal nach Helsinki verschlagen, komme ich auf jeden Fall vorbei. Es schaut wahnsinnig gemütlich und sehr, sehr schön aus.
Ja, vielen Dank. Das war vorher ein mexikanisches Lokal. Also ich bin also für den Stil nicht verantwortlich. Aber es ist gemütlich. Und die Farben sind auch lustig, also grün und gelb und so weiter. Wir haben auch kein Geld gehabt, das zu ändern. Also insofern.
Dann bleibt es mir auf jeden Fall noch Danke zu sagen für den Einblick in dein Leben und deinen Job und deine Liebe für Kaffee, österreichische Esskultur, Gastronomie und auch Äthiopien. Und ich glaube, du hast uns allen wirklich viel Bock auf Kaffee gemacht und guten Kaffee trinken. Und wir haben auch schon ein paar Folgen gehabt zu Menschen, die Österreich ins Ausland bringen. Die findet man alle auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.milchundzucker.at. Thank you.